Ich habe es auch nicht geglaubt und witzigerweise, als ich dieses Projekt präsentiert habe bei der Postdoc Pitch Day, mir wurde sagen, aber wie ist das denn möglich? Ich dachte, dass dieses Problem wäre schon gelöst.
Und damit herzlich willkommen bei Nachgeforscht, dem Podcast des Leibniz-Instituts für analytische Wissenschaften, kurz ISAS. Hier forschen WissenschaftlerInnen zum Beispiel nach Biomarkern und Angriffspunkten für Medikamente oder sie entwickeln neue bildgebende Verfahren. Alles immer mit dem Ziel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder altersbedingte Krankheiten noch früher entdecken und besser therapieren zu können. Und was unser Institut auszeichnet, ist die fachübergreifende gemeinsame Forschung unserer WissenschaftlerInnen. Ich bin Cheyenne Peters und in diesem Podcast spreche ich mit Mitarbeitenden hier am Institut nicht nur über ihre Forschung, sondern auch über das, was sie sonst noch so bewegt. Und wenn ihr jetzt schon mehr über das ISAS erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf unserer Website bei ISAS Kompakt oder auch bei Twitter unter ISAS-Leibniz vorbei. Ich bin heute in einem der Labore unserer Arbeitsgruppe Bioimaging und hier bin ich natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Dr. Brenda Krishnakumar, die als Postdoktorandin Teil der Gruppe ist. Hi Brenda.
Hallo Cheyenne.
Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast, da wir über ein, wie ich finde, sehr spannendes und wie wir gleich auch merken werden, ein höchst aktuelles Thema sprechen wollen. Und zwar ist das die Endometriose, eine chronische Krankheit, die laut World Health Organization etwa 190 Millionen Frauen weltweit betrifft. Also eine ganz schöne Menge. Meine erste Frage an dich, Brenda. Was ist Endometriose überhaupt?
Es handelt sich um eine Störung der Gebärmutterzellen, so Gebärmutterschleimhautzellen, die plötzlich für irgendwelchen Grund, die noch nicht erkannt ist, vom Gebärmutter rauswandern in Bauchhülle und sich ansiedeln in verschiedene Organe, zum Beispiel die Blase, die Ovaren oder den Darm. Und da diese Zellen sind Gebärmutter-Schleimhautzellen, die sind die Antworten zu dem hormonalen Zyklus. Und dann haben die Kapazität zum Bluten. Und so wären die Menstruation dieser Zellen, die eigentlich außerhalb des Gebärmutter sind, dann fangen an zum Bluten in die Bauchhülle. Und dann das provoziert eine Entzündung. Und deswegen haben die Patientinnen so Bauchschmerzen und Bauchkrämpfen, die sehr, sehr stark sind. Und diese Krankheit verursacht auch Sterilität und Problem für die Reproduktion.
Ja, und ein großes Problem bei der Endometriose ist eben nicht nur, dass es noch keine Heilung gibt, sondern auch, dass die Diagnose so lange dauert. Betroffene wissen im Schnitt bis zu 10 Jahre lang gar nicht, was ihre Beschwerden überhaupt verursacht. Woran liegt dieser lange Weg zur Diagnose? Was ist die Schwierigkeit?
So Bauchkrämpfe, Unterbauchschmerzen. Ja, also das ist sehr, sehr schwierig zum Diagnostizieren, weil, man kriegt auch Bauchkrämpfe wegen der Periode und so weiter. Und beim Ultraschall kann man diese Läsionen, die in die Bauchhülle sich entwickeln, nicht wirklich gut sehen. Man kann mit MRT und so weiter, aber da ist es auch schwierig. Man sieht nur so große Läsionen. Und um sicher zu sein und um für die Diagnose der Endometriose, man muss so durch eine laparoskopische OP, das ist so ein chirurgischer Angriff. Also der Arzt muss mit einer Kamera so macht man so ein kleines Loch im Bauch, genauso, das ist wie eine Bauchspiegelung, glaube ich. Genau, und das, man kann so mit einer Kamera dann das so, also es ist eine explorative Chirurgie, wo man das sieht. Und wenn der Chirurg feststellt, dass da sind Läsionen, man kann die dann rausschneiden und dann danach dann analysieren lassen. Aber man muss dafür dann die Patientin in einen OP-Raum, so unter Betäubung, so. Und das ist auch ziemlich so, also viele Patientinnen, die von was ich mitbekommen haben, sagen, ja, man weiß nicht, ob sie wirklich diese Krankheit haben. Das könnte sein und deswegen, um sicher zu sein, sie müssen durch diese laparoskopische Untersuchung. Und oft, die Leute sagen, nee, also lieber nicht, und wenn das nicht sicher ist und so weiter, dann lieber warten und eine andere Lösung finden, zum Beispiel einfach so, um die Symptome zu lindern, oder die Pille durchgehend nehmen, dass man keine Periode kriegt, oder andere, so wie eine hormonale Menopause, so zum Induzieren. Mhm. Genau.
Man muss natürlich dazu sagen, das sind alles Wege, um die Symptome zu lindern, aber eine Heilung gibt es noch nicht. Wo setzt deine Forschung jetzt an?
Wir haben, also viele Leute, nicht nur ich, haben festgestellt, dass es ist nötig und sogar dringend, einen Test zu entwickeln, das nicht eine OP ist. Also erstmal. Und ich von dieser Frage habe ich mir gedacht, was wären die Möglichkeiten, was wären die verschiedenen Richtungen, wo man gehen kann, um einen Test, so einen Frühtest zu entwickeln.
Vielleicht noch einmal kurz zur Einordnung des Projekts. Du, also beziehungsweise ihr, steht noch relativ am Anfang, denn das erste Mal vorgestellt hast du deine Idee im Oktober 2021 beim Postdoc Pitch Day. Das ist bei uns hier im ISAS eine interne Veranstaltung. Und PostdoktorandInnen können da ihre Projektideen vorstellen und sich dann Feedback von ja, ganz verschiedenen MentorInnen, den ArbeitsgruppenleiterInnen, einholen. Und da diskutieren die Beteiligten dann gemeinsam, was ist machbar, wer kann unterstützen, wer hat vielleicht weitere Ideen, in welche Richtung könnte man noch denken. Also Dinge, die man sich überlegen muss, bevor man beispielsweise eine Förderung für ein Forschungsvorhaben beantragen kann. Ja, und Brenda, du hast mit deiner Idee teilgenommen. Was hat dich eigentlich dazu bewegt und warum genau dieses Projekt?
Also ich habe auch am ISAS im September 2021 angefangen als Postdoc nach meiner Promotion. Und ja, als ich diese Veranstaltung, also den Poster dafür, Flyer gesehen habe, habe ich gesagt, ja, ich würde dann gern mitmachen, aber ich brauche eine Idee. Und irgendwie, ich habe mir gedacht, ja, ich möchte ja, etwas Neues anfangen, etwas, das nur, also das meine Idee ist, weil irgendwie dein Doktorarbeitprojekt ist schon die Idee von meinem Doktorvater, und das ist nicht, ich wollte etwas, was eigene ist. Und ich habe mich dann, ich hatte dieses Problem mit Endometriose schon mal gehört, seit, ja, vielleicht so ein oder zwei Jahre, das in meinem Umfeld, weil, also ich bin auch in dieser Kategorie so Frauen ungefähr 30 und genau, und das irgendwie, wenn man mir das erzählt, habe ich gesagt, ja, aber wie ist das möglich, dass irgendwie für eine Diagnose muss man sie haben vielleicht diese Krankheit, aber ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal rein. Und das fand ich irgendwie, ich habe es auch nicht geglaubt. Und witzigerweise, als ich dieses Projekt präsentiert habe bei der Postdoc Pitch Day, mir wurde sagen, aber wie ist das denn möglich? Ich dachte, dass dieses Problem wäre schon gelöst. Nein. Die Antwort ist nein. Und ich fand das spannend, und das ist einfach eine Frage, die ich irgendwie im Hinterkopf hatte seit mehreren Monaten. Und dann habe ich gedacht, ja, dann das ist mein Call. Dann gibt mir am ISAS die Möglichkeit, meine eigene Forschung zu machen, meine eigenen Ideen zu entfalten. Und ich dachte, okay, ich muss diese Chance nehmen halt.
Dann wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Wie genau gehst du jetzt vor? Also was ist dein konkreter Plan?
Also für mich, so als ich dieses Projekt angefangen habe, diese Idee gehabt habe und darüber mit meinen Kollegen und meinen Chef dann darüber geredet habe, war, okay, man muss erstmal die Ursache, einen Mechanismus finden, weil also man kann schon verschiedene Biomarker dann finden.
Bevor es gleich mit Brendas Erklärung weitergeht, schauen wir uns einmal kurz an, was genau Biomarker eigentlich sind. Es handelt sich dabei um charakteristische biologische Merkmale, die Hinweise auf bestimmte Erkrankungen geben können. Das können beispielsweise Proteine oder Hormone sein, die bei gesunden Menschen im Gegensatz zu den Betroffenen in anderen Konzentrationen oder eben auch gar nicht messbar sind. Untersuchung des Urins oder ein Bluttest, wie auch Brenda ihn anstrebt, lassen dann Rückschlüsse auf bestimmte Erkrankungen oder das Risiko daran zu erkranken zu. Biomarker spielen deswegen eine entscheidende Rolle bei der Prävention und Diagnose vieler Erkrankungen.
Genau, aber warum haben diese Zellen das entwickelt? Warum die exprimieren diese Marker? Und das ist die Frage, die man stellen muss, um die Ursache zu verstehen. Da wir am ISA so viel so analytische Wissenschaften machen, wir sind von der Bioimaging-Gruppe, Arbeitsgruppe, so wir machen viel Mikroskopie, das ist unser Schwerpunkt. Und erstmal, was wir machen wollen, ist diese Zellen zum Charakterisieren, aber im Detail zu charakterisieren. Zum Beispiel diese Zellen, die sich in die Bauchhöhle finden, mit welchen anderen Zellen die interagieren. Gibt es eine Interaktion mit Immunzellen? Sehr wahrscheinlich. Und das wurde schon auch teilweise beschrieben, aber sehr oberflächlich zum Beispiel. Und deswegen, ich bin auch nicht nur Biologin, aber Immunologin und wir sind so sehr fit sozusagen, was Immunzellinteraktion und Entzündungsprozesse. Genau, und so mein erstes Ziel für dieses Projekt wäre dann erstmal auch eine Lokalisierung so im Gewebe, wo welche Zellen und auch eine Quantifizierung, wie viel von diesen Zellen. Und das sind so zwei Hinsicht, dass man im ISAS machen kann. So wo, da wo und der und wie viel. Mhm. Genau.
Wenn wir jetzt von Mikroskopen sprechen, dann muss man vielleicht ein bisschen Abstand nehmen von den klassischen Lichtmikroskopen, wo man eine Probe unter die Linse legt und ja dann durchguckt. Denn das ist ja schon ein schweres Geschütz, was ihr da auffahrt. Super modern mit grünen Lasern und auch mehreren Bildschirmen. Erklär unseren HörerInnen bitte einmal etwas genauer, welche Mikroskope du nutzt und natürlich auch, was die können.
Also wir haben ein Lichtblattmikroskop. So, das ist ein Mikroskop, mit dem man kann so ganze zum Beispiel Murin oder ja, Murinorgane, also Mausorgane zum Beispiel, eine ganze Bein oder Gehirn oder Niere, dass man erstmal wir färben diese Organe mit Fluoreszenzmarker.
Kurzer Einschub nochmal von meiner Seite. Um zu verstehen, was Fluoreszenzmarker sind und was sie in den Proben überhaupt zu suchen haben, befassen wir uns kurz mit dem Thema Fluoreszenz generell. Fluoreszenz beschreibt die Eigenschaft von Stoffen, Licht kürzerer Wellenlänge zu absorbieren und in einer anderen Wellenlänge dann wieder abzustrahlen. Die Elektronen des Moleküls werden dabei kurzzeitig angeregt, bevor sie auf ihr ursprüngliches Energieniveau zurückfallen. Dabei wird Energie frei, die wir dann als Licht wahrnehmen. Der Stoff fluoresziert also. Um bestimmte Strukturen mit einem Fluoreszenzmikroskop erkennen zu können, färben WissenschaftlerInnen ihre Proben mit Farbstoffen an, die die eben genannten Eigenschaften besitzen. Die nennt man dann Fluoreszenzmarker oder auch Fluorochrome. Sie haften dann an bestimmten Strukturen und machen diese unter dem Mikroskop sichtbar.
Genau. Und dann, wir haben, beziehungsweise meine Chefin Annika Grünebohm hat dann ein Protokoll etabliert, dass man Organe durchsichtig machen kann. Und diese prozessierte Organe kann ich dann mit dem Lichtblattmikroskop dann analysieren, so mit Laser. Und dann ich kann zum Beispiel verschiedene Zellen in diese ganze Gewebe dann lokalisieren, wo die sind, in welche Strukturen gibt es Akkumulation von irgendwelchen Zellen in diese Region vom Organ und so weiter. Und dann, wir haben auch ein Konfokalmikroskop. Bei Konfokalmikroskopie, das geht um eine präzisere Auflösung. Zum Beispiel, man kann in eine Zelle anschauen, wo, also so intrazelluläre Lokalisierung, in welche verschiedene Cell-Compartment sozusagen.
Ja, und die Bilder sind, wie ich finde, sehr beeindruckend und irgendwie auch einfach schön anzugucken. Einige Bilder, die in der Arbeitsgruppe entstanden sind, die findet ihr auch auf der ISAS Website, also schaut da gerne mal vorbei. Aber was genau kannst du auf diesen Bildern jetzt erkennen und wie hilft dir das bei der Endometrioseforschung?
Was sehr interessant ist mit der Lichtblattmikroskop, man kann auch zum Beispiel Patienten Biopsien messen. So, man kann zum Beispiel von Patienten so diese endometriotische Läsion nehmen nach der OP, weil eigentlich die werden dann rausgeschnitten und dann im Labor analysiert, aber man kann auch einen Teil davon für die Forschung dann nehmen. Und für dieses Projekt, ich werde auch wahrscheinlich so Konfokalmikroskopie machen, so wirklich zu näher charakterisieren diese Zellen. Und für die Quantifizierung, wir werden ein spezielles Durchflusszytometer verwenden, wo man so ganz schnell der Prinzip von Durchflusszytometrie, so dass es man kann isolieren, also Zellen aus dem Gewebe isolieren und dann auch wieder mit Fluoreszenzmarker, also das macht man irgendwie Standard bei uns. Wir machen für Immunfluoreszenz, genau, und dann man kann so sehr viele Marker zum Beispiel dafür screenen und dann man kann so eine sehr präzise und globale Charakterisierung von diesen Zellen, die wir vom Patientengewebe isolieren werden.
Ja, und seit dem ersten Post-Doc-Pitch-Day ist auch schon einiges passiert. Seitdem haben sich deine Arbeitsgruppenleiterin, Professor Dr. Annika Grünebohm und Professor Dr. Matthias Gunzer, der die Abteilung Biospektroskopie hier am ISAS leitet, zu der ja auch eure AG Bioimaging gehört, als MentorInnen angeboten. Und soweit ich das mitbekommen habe, unterstützen die beiden dich bei deinem Vorhaben voll und ganz. Also ist da auch schon einiges passiert. Was ist so der Stand jetzt gerade?
Diese ganze Protokoll für die Färbung, für diese Clearing, so wie man die Organe durchsichtig macht, habe ich bisher nur auf Murine-Organe gemacht. Und da die Patientenbiopsien sind sehr wertvoll, man muss das schon erstmal etablieren, richtig. So, das habe ich erstmal auf gemacht, so das ist etwa ein bisschen langweilig zu sagen, aber diese ganze Protokolloptimisierung, zum Beispiel diese Inkubationszeit mit verschiedenen Farbstoff, verschiedene Temperatur und Dauer, das ist so sehr kleine Stellschrauben, die man immer damit spielen muss, bevor man wirklich auf die wichtigen Proben anwendet. So, das habe ich gemacht. Das war ein bisschen lang, aber nötig und hat bis hier ganz gut geklappt. Genau, was habe ich denn noch gemacht? Also einen tieferen Blick in die Literatur, in die Fachliteratur, weil das ist sehr wichtig und das ändert sich auch sehr, sehr schnell. Es kommen neue Publikationen und jetzt wir reden auf ein heißes Thema, dann es kommt auch sehr viele neue Publikationen. Genau so, und auch ein bisschen, weil am Anfang bei der Postdoc Pitch Day, das war wie eine Entfaltung von einer Idee. So, wir sind so von einer Idee bis zum ein Projekt ist schon ein Schritt, ein großer Schritt, den man richtig definieren muss, aufteilen muss, genau. Und das habe ich auch gemacht. Genau, dafür hat meine Chefin Annika Grünbohm dann viel geholfen. Wir haben viel Brainstorming gemacht, in welche Richtung wir würden gern gehen. Und auch man muss irgendwie die Ideen anpassen an was für Methoden, die wir haben. Und was cool ist, ist, dass am ISAS wir haben auch sehr coole Methoden und verschieden. So da sich auch so das anzupassen und sich zum Fokussieren auf verschiedene Unterziele für dieses Projekt. Und drittens, wir sind so Wissenschaftler, so wie wir sind keine Ärzte und um Biopsien von Patienten zu haben, wir brauchen dann Ärzte, so Gynäkologen, die diese OP machen und dann das alles organisieren, dass man erstmal die Einwilligung von Patienten kriegt, dass man so Ethikanträge schreibt, Genau und so weiter. Und da hat dann meine Chefin Annika Grünebohm dann das mit einer Kollaborationspartner dann angefragt und haben wir dann auch unsere Projekte dann präsentiert, was für Methoden die wir haben, was wir uns anschauen wollen, das erklärt und so, ja genau, so eine Networking anzufangen.
Man merkt, bei deiner Idee geht super schnell voran, aber auch in anderen Teilen der Welt steht die Forschung an Endometriose natürlich nicht still. Und da lohnt es sich jetzt vielleicht einen kleinen Blick nach Frankreich in dein Heimatland zu werfen. Und da ist das Endometriose-Thema auf jeden Fall auf dem Schirm. Anfang 2022 hat Präsident Emmanuel Macron eine nationale Strategie zur Bekämpfung der Endometriose angekündigt. Und da hat er gesagt, er möchte eine personalisierte und gerechte Versorgung im ganzen Land sicherstellen, die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften verbessern und vor allem auch in die Endometriose-Forschung investieren. Und nicht nur das, sondern aus Frankreich stammt auch der erste Speicheltest, der die Diagnose von Endometriose erleichtern soll und Betroffenen bald Eingriffe wie die Laparoskopie womöglich ersparen soll. Das Ganze basiert auf MikroRNA und nennt sich Endotest. Ich sehe dich nicken, Brenda, du weißt, wovon ich spreche. Magst du uns vielleicht einmal erklären, wie dieser Test funktioniert?
Also, als ich von diesem Test erfahren habe, ich fand das so wunderbar und war total beeindruckt von der Motivation und dieses Engagement von diesen Leuten, die das auf den Markt gebracht haben. Das geht um einen Speicheltest, in dem man so MikroRNA, so Nucleic Acid, die so Mikro, dann sie sind sehr klein und normalerweise die kodieren für Proteine, zum Beispiel die normale RNA. Aber diese MikroRNA gibt so viel verschiedenen, aber man weiß nicht wirklich viel von der Funktion. Die haben oft so eine Funktion von Regulation von verschiedenen Zellprozess, aber genau, und es sind so viele verschiedene, dass man nicht wirklich, es ist nicht sehr beschrieben, was diese einzelnen MikroRNA machen. Und bei diesem Endometriose-Speicheltest, es geht um ein Screening. Es wurde gezeigt, dass die kranke Patientin haben viel von diese 109 MikroRNA im Speichel. Das heißt, dass das ist so wirklich wie ein Muster von MikroRNA, das man in dem Speichel wiederfinden kann. Und das spricht für die Endometriose, dass die diese Krankheit haben halt.
Das entspricht ja eigentlich dann auch genau deinem Ziel. Also eine Möglichkeit zu schaffen, Endometriose früher diagnostizieren zu können. Was bedeutet das dann jetzt für dich? Also ändert das was an deiner Herangehensweise? Hat diese Neuerung einen direkten Einfluss auf dich?
Auf jeden Fall, ich freue mich, dass es so einen Test gibt, dass sehr wahrscheinlich, so dass man das schneller wissen kann, habe ich diese Krankheit, ja oder nein. Was mir nicht genügt, ist, dass bei diesem Test, also man weiß immer noch nicht, was die Ursache von dieser Krankheit ist, dass man schon vorher das irgendwie vorbeugen kann. Genau, dass man vielleicht, also wahrscheinlich gibt es einen genetischen Hintergrund, das mitspielt, ein Umwelt, also es ist wahrscheinlich vom Umwelt auch beeinflusst und so weiter. Aber was dieser Mechanismus dahinter steckt, muss man das verstehen, dass man das schon vor die ersten Symptome dann wissen kann. Weil ich meine, wenn man schon die Beschwerden haben, das ist schon teilweise ein bisschen spät.
Ah, okay. Eine Sache, die ich am Ende gerne noch erwähnen möchte, ist, dass das alles gerade wirklich noch nebenbei passiert. Du nimmst dir da viel Zeit, auch in deiner Freizeit, um deine Idee ja voranzubringen. Und deswegen geht nach unserer Podcast-Aufnahme der Arbeitsalltag natürlich ganz normal für dich weiter hier im Labor. Was ist der Plan für heute?
Für heute? viel mikroskopieren. Wie immer, ja genau, also sehr lange am Mikroskop aufnehmen, also Aufnahme machen und ja.
Alles klar, dann lasse ich dich hier mal weitermachen und bedanke mich natürlich bei dir, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast, Brenda. Auf unserer Website isas.de/kompakt könnt ihr übrigens mehr über Brendas Forschung und die ersten Schritte ihrer Idee lesen. Wenn ihr keine Neuigkeiten und zum Beispiel auch keine Jobangebote verpassen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auch bei Twitter. Da findet ihr uns als @isas_leibniz. Und damit sind wir dann auch am Ende unserer ersten Folge von Nachgeforscht und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn ich euch wieder eine neue Person und ein spannendes Thema bei uns aus dem ISAS vorstellen darf.